ARD Sounds.
Hallo zu Kompost und Konfetti, heute mit dem sensationellen Thema Urlaubsreif. So überlebt dein Garten.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Tobi, es ist Urlaubszeit. Hallo.
Hallo, ja, wie schön. Ne? Übrigens, ich sag's gleich mal dazu, wenn ihr so ein bisschen Schnurren so zwischendurch hört. Ich habe hier unsere Katze auf dem Schoß, weil die möchte gern bei der Aufzeichnung dabei sein. Also nicht wundern, wenn es zwischendurch mal so ein bisschen poht.
Ja, oder auch maunzt.
Oder maunzt.
Ganz genau. Tobi, Urlaubszeit im Garten und natürlich, da wollen wir jetzt auch alle gleich mit abholen auf dem Balkon. Da werde ich natürlich auch das ein oder andere dazu sagen. Erstmal möchte ich von dir wissen, wie gerne lässt du denn deinen Garten überhaupt alleine?
Ach, gar nicht, ehrlich gesagt. Also so mehr als 3-4 Tage können wir irgendwie gar nicht wegfahren, weil dann habe ich schon irgendwie Entzugserscheinungen. Und urlaubsreif, also Urlaubszeit im Garten, also wenn ich im Garten bin, dann habe ich grundsätzlich eigentlich schon immer ein Urlaubsfeeling dazu. Also von daher geht das alles ineinander über, aber tatsächlich mehr als 4 Tage haben wir unseren Garten auch noch, glaube ich, nicht allein gelassen.
Ah ja, okay, da würde ich gleich direkt mal einhaken. Was ist denn das, was dich da so unruhig stimmt? Ist es das Loslassen? Ist es die Kontrolle abgeben? Was ist das? Was? Woran denkst du, wenn du in diesen 4 Tagen im Urlaub bist und an deinen Garten denkst? Was kommt dir da in den Kopf?
Also zum einen natürlich, wenn ich an unser Gemüse denke, haben wir das vorher genug gegossen. Also eigentlich, wir gießen ja eher selten, aber dann intensiv, sodass das Gemüse möglichst tief wurzeln kann. Und ich habe natürlich im Garten auch ein bisschen Angst, das zu verpassen, weil ständig neue Pflanzen blühen, wo wieder irgendwelche bestimmten Insekten unterwegs sind. Und ich habe immer Angst, das zu verpassen, dass ich dann gerade nicht mit der Kamera dabei bin, wenn die Tiere bei uns unterwegs sind.
Ah, und das, weil du natürlich immer Fotos machst, ne?
Ja, genau. Also ich versuche ja immer, wirklich jedes Tier, was bei uns im Garten auftaucht, auch dann gleich zu bestimmen und dann natürlich auch zu fotografieren, damit ich mir dann auch weiß, welches Tier bei uns so im Garten vorkommt und wie viele es sind.
Und hast du dann da wie so eine Datenbank oder ein Büchlein oder wo kommt das dann hin oder was machst du denn damit?
Ja, also ich gucke sie mir an natürlich. Ich versuche die Tiere zu bestimmen und wir haben unseren Garten bei so einer Citizen Science Plattform angemeldet. iNaturalist heißt die. Da kann man seinen Garten oder auch seinen Balkon tatsächlich anmelden, wie groß der ist, wo der liegt. Und da kann man dann seine Beobachtung hochladen und die Community beziehungsweise auch eine KI, die bestimmt dann dieses Tier, was man vorschlagen kann, was das sein könnte. Und dann kann man seine Tiere dort quasi sammeln. Ach, und cool. Wir haben da mittlerweile schon über 220 Spinnen, Insekten, Vögel, Amphibien bei uns entdeckt.
Ja, cool. Toll, Tobi, Mensch, das wäre ja eigentlich auch mal was für mich. Ich bin dann nur zu ungeduldig, dann so lange zu warten, ein schönes Foto zu kriegen. Deine Fotos sind wirklich sensationell, das muss man wirklich mal sagen. Das Thema war jetzt gerade deine Gefühle, wenn du den Garten verlässt. Genau. Ach so, du hast gesagt, auch die Sachen gegossen, Ernte. Stichwort Zucchini fällt mir da ein. Das ist ja immer so ein Ding, dass die relativ groß werden. Wie regelst denn du das überhaupt mit der Ernte? Ist das so, dass du dann sagst, Mensch, ich mache das alles ab oder wie läuft das bei dir?
Also die Zucchini, da haben wir jetzt wahrscheinlich schon bald die erste Ernte. Also die lassen wir tatsächlich auch nicht so groß werden, sondern ernten dann regelmäßig. Und was jetzt vom Strauch musste, das waren bei uns auch tatsächlich die Johannisbeeren, weil die fallen sonst ab, auch mit dieser langen Trockenheit. Deswegen müssen wir da mal schauen, dass man da auch hinterher ist und regelmäßig erntet, weil wir wollen die Pflanzen ja auch nutzen.
Ja, also bei mir ist das alles ein bisschen anders, weil ich sozusagen ja aufgrund der Tatsache, dass ich immer so ein bisschen experimentiere, habe ich auch oft einfach keine Ernte. Und momentan, also weil du gerade auch gesagt hast mit dem Gießen, ja, da wollte ich gerne nochmal einhaken. Ich versuche dich ja immer ein bisschen abzudaten, denn du erinnerst dich ja, dass ich dieses Jahr meine Tomaten nicht gieße.
Ja.
Ich will ja unbedingt unter dem großen Motto Tomaten ohne Gießen, will ich irgendwie mal was veröffentlichen. Was es genau sein wird, weiß ich noch nicht, aber ich beobachte das ganz genau. Und du musst wissen, am 17. Mai, ich habe heute extra nochmal nachgeguckt für die Folge, am 17. Mai habe ich die rausgepflanzt, habe die da einmal gegossen, aber wir reden jetzt auch nicht von einem 4-stündigen Wässerungsszenario, sondern ich habe die einfach gegossen. Und seitdem gar nicht mehr. Und jetzt war ja die große Dürre bei uns hier in Leipzig, ja, und bei euch ja sicherlich auch. Und ja, jetzt waren 2 Tage lang irgendwie 39 Grad hintereinander. Und ich muss dir was sagen, ich war gestern Abend im Garten und dachte mir, oh mein Gott, wow. Also die Pflanzen, die stehen wie eine Eins, diese Tomatenpflanzen, die sehen prächtig aus, prächtiger denn je. Und
ach krass, hast du die noch irgendwie gemulcht oder hast du noch irgendwas mit denen gemacht?
Genau, also ich habe die gemulcht. Ich habe letztens meine Kirsche beerntet, meine Süßkirsche, und ich schredder das immer gleich. gleich. Und ja, das habe ich da drumherum gelegt und Rasenschnitt lege ich auch immer mit dazu. Also im Prinzip lege ich kontinuierlich irgendwas hin, was ich so finde. Mhm. Und ansonsten gucke ich mir die eben immer viel an. Und ich glaube, was jetzt eher ein Problem werden könnte, ist natürlich, dass die so ein bisschen, glaube ich, hinterher wirken. Ich weiß es nicht. Also sie blühen jetzt und die eine, die eher so eine Rispentomate ist, die hat auch schon ein paar Tomaten dran. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich eher hinten raus ein Problem mit Reife kriege. Wahrscheinlich.
Hast du denn auch Tomaten, die du normal gießt? Also so ein bisschen als Vergleich? Oder hast du einfach alle nicht gegossen?
Also ich hatte das vor, ne? Es ist so passiert. Ich habe sozusagen in dem Einbeet, habe ich die ganzen Tomaten, die ich nicht gieße, es waren aber auch gleich 6. Ich habe dann auch gedacht, oh Mann, Maria, hättest du irgendwie 4 gemacht oder 3 oder so? Nee, es waren irgendwie wirklich die größere Anzahl habe ich dort. Vielleicht könnten auch 8 sein, ich weiß es gerade wirklich nicht. Und 2 habe ich in ein Beet daneben gesetzt, die ich auch kontinuierlich gießen wollte. Und das habe ich auch getan, wobei ich bin ja sowieso keine sehr zuverlässige Gießerin, deswegen erprobe ich ja solche Verfahren ohne Gießen. Und jetzt musst du wissen, auch wenn wir jetzt hier gerade ein bisschen abgekommen sind, aber es ist nicht schlimm, ich muss dir das unbedingt
zeigen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich total neugierig bin.
Supi. Und ich habe die dann gesehen und dachte mir, okay, die sind jetzt auch nicht größer und sehen eigentlich gar nicht besser aus als die, die ich nicht gegossen habe. Und da habe ich die ausgebuddelt wieder vor ein paar Tagen und habe die nochmal in so einen schnellen Hochbeetkübel gesetzt. Also ich habe unten ein bisschen Drainage rein, ein bisschen was reingerötelt, bisschen Komposterde, ein bisschen Brennnessel reingestopft, Tomaten nochmal umgesetzt und die werden jetzt gepampert. Also jedes Mal, wenn ich dort bin, gieße ich die sozusagen ins Nirvana. Und das sollen jetzt meine 2 etwas spät erzeugten Referenztomaten werden, weil die im Beet haben ja auch nicht funktioniert.
Ja, cool. Aber was ich von dir auch nochmal wissen wollte, weil du ja mich auch gefragt hast, wie lange kannst du denn deinen Garten eigentlich alleine lassen?
Ja, also ich sag mal so, aus der Gießperspektive, weil wir hatten es ja jetzt gerade schon mal, bin ich ja so veranlagt, dass ich versuche, in meinem Garten möglichst extrem resistente Pflanzen leben zu lassen. Und wenn ich mal was Hübsches habe, was ich unbedingt haben will und das macht's nicht mit, dann macht's das nicht mit. Da bin ich ziemlich eisenhart. Bedeutet, dass mein Garten sich sehr gut selbst erhält. Und das ist ja so ein bisschen so ein Mythos, dass man den Garten übelst pampern muss die ganze Zeit, damit der schön grün ist. Weil, ich sag mal, dass jetzt mal ein Rasen trocken ist, ganz normal, der kommt dann wieder nach. Der hat ja einen nächsten Austrieb, wenn er ein bisschen Wasser bekommen hat. Klar, das Gras sieht gerade nicht so super aus. Aber
ja, aber da braucht man Geduld. Das funktioniert ja auch nach dem ersten Regenfällen dann wieder relativ gut.
Ganz genau. Und vor allem finde ich halt, dass es trotzdem recht grün aussieht. Also ich sag mal, gießtechnisch mache ich da überhaupt keine Hehl. Ich gucke einmal, ich kann dir mal sagen, was mein Ablauf ist. Ich gucke in die Wetter-App. Wie wird das Wetter? Ich sehe, es regnet jetzt 1,5 Mal, reicht mir. Da fange ich gar nicht groß an. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal im Gewächshaus die Gurken gießen. Ja, es sind aber auch so Snack- oder Midi-Gurken. Also ich meine, die Chance, dass ich wiederkomme und das sind solche explodierten kleinen Superballons, die ist relativ hoch. Deswegen, ich ernte die alle ab. Ja, ich nehme auch die kleinen Gürkchen, ernte alles ab, was geht. Ab. Dann würde ich vielleicht die Gurken nochmal gießen, wenn ich richtig gut drauf bin und vielleicht meine kleinen Insektentränke nochmal das Wasser aufgießen und dann ist vorbei. Mehr mache ich dann. Mhm. Aber dann passiert Folgendes. Dann habe ich Emotionen. Also ich laufe dann irgendwo lang. Sagen wir mal, ich bin zum Beispiel sehr gern an der Schlei. Und ich laufe da so lang und da ist es ja jetzt ein bisschen kühler und dementsprechend auch immer sehr, sehr hübsch. Ja, also alles ist in vollem Saft und Kraft und super grün und ich laufe dann so lang und denke, oh, die habe ich ja auch und ach und oh Gott. Und dann fange ich an so zu schwelgen. Also das ist, ich kann den Garten super gut in dem Moment allein lassen, ne? Und gehe mit so einem, ach cool, Mann, läuft bei mir, hab alles im Griff. Und dann bin ich 2 Tage weg und dann geht das los. Oh, mein Garten. Was ist da jetzt? Hat der Nachbar jetzt vielleicht die Festwiese ganz doll gemäht, obwohl ich die gern lang stehen lassen wollte, damit die sich selbst beschattet? Ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Ist jetzt irgendwas reif geworden? Habe ich irgendwie den Schlupf der, weiß ich nicht, der Falter in den Brennnesseln verpasst oder so? Also ich kenne diese Gefühle auch sehr, sehr gut.
Ja, das freut mich, dass wir uns da so ähnlich sind. Das ist ja toll. Ich hatte noch, weil du sagst, dass auch der Garten ohne Gießen schön grün aussehen kann. Wir hatten vor kurzem wieder Gartenführung bei uns und da waren die Leute sehr begeistert von unserem Staudenbeet, weil wir haben ja ein Beet mit Wildstauden angelegt, was wir tatsächlich nie gießen. Also das ist ein Beet, das liegt in der vollen Sonne und das haben wir nur vor 6 Jahren, als wir es angelegt haben, mal gegossen und seitdem wird es nicht mehr gegossen. Und es steht wunderbar da, da drinnen wächst Johanniskraut, Blutstorchschnabel, meine geliebte rundblättrige Glockenblume, Steppensalbei und das ist wirklich ein Beet, das kann man wirklich getrost in Ruhe lassen, auch wenn wir jetzt über 30 Grad hatten, die Pflanzen stehen wunderbar da und die Pflanzen kann ich nochmal für diese Folge zusammenschreiben, weil das sind meine absoluten Hitzehelden. Und das Schöne ist, die funktionieren auch im großen Kübel auf dem Balkon. Da muss man natürlich ab und an mal gießen, weil die Umstände ja ein bisschen anders sind. Aber das sind meine absoluten Hitzehelden, die ich nur empfehlen kann für den Garten.
Ich habe tatsächlich auch sowas. Ich habe letztens wieder festgestellt, wobei da muss ich sagen, ich habe das nicht gepflanzt. Das war eines Tages da und zwar nennt sich das Balkanbärenklau. Das ist nicht zu verwechseln jetzt mit diesem gruseligen phototoxischen Bärenklau. Mhm. Das ist, sieht im Prinzip ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Muskatellersalbei.
Muskateller finde ich aber auch schön. Muskateller.
So merke ich mir das und dann sage ich es aber falsch. Muskatellersalbei. Also, ja. Und eine Lupine oder so. Und hat so großes Laub, wie auch immer. Ich weiß wirklich beim besten Willen nicht, wo die herkommt. Aber dieses Teil ist einfach unkaputtbar. Und das paart sich dort in dem super trockenen, wirklich hochgradig ignorierten Beet mit der Kugeldistel, die auch einfach, der ist einfach ausnahmslos alles egal, der Kugeldistel.
Ja.
Die kommt da einfach raus und ist schön. Und dann bin ich noch ein riesen Fan einfach vom klassischen Salbei, den habe ich überall, der ist so dankbar, der ist dieses Jahr bezaubernd durch diese absolute Hitze, der liebt es irgendwie, keine Ahnung, also der mit seinen pelzigen Blättern hält er irgendwie alles ab und natürlich fette Henne ist auch immer ein Geheimtipp, finde ich, weil die schon mal in die Startlöcher geht, dann im Herbst schön blüht und so, finde ich, füllt auch immer gut das Beet. Du hast aber gerade schon mal angesprochen mit dem Balkon, da würde ich gerne mal drauf kommen. Ich habe ja auch einen Balkon und es ist sicherlich auch dir nicht verborgen geblieben, dass auch da meine Investition natürlich sich im Rahmen halten muss.
Nein, nee. Das ist, ja.
Meine zeitliche. Und so mache ich das zum Beispiel bei meinen Sachen auch so, dass es sich mit den Pflanzen erledigen muss. Also ich habe in meinen zwei großen Töpfen, habe ich einmal Bohnenkraut und einmal Lavendel. Da können wir uns schon gut vorstellen, was die machen. Einfach sein. Den habe ich jetzt wirklich mal nach einer Woche nicht gießen, hat er das erste Mal so ein Zeichen gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart, zwei Tage, fast 40 Grad und ich habe den hardcore ignoriert. Aber so
ist dann auch überraschend, wenn die dann wiederkommen, ne? Wenn die dann mal wieder ein bisschen Wasser bekommen. Also die sind wirklich hart im Leben. Also.
Auf jeden Fall. Und genauso stellt sich das für mich damit. Ich habe so einen kleinen, in dem einen ist wie so ein Bodendecker-Thymian drin. Dann habe ich auch einen Salbei, wobei der sich gar nicht so wohl fühlt bei mir. Und was auch richtig hübsch ist, ist mein Rosmarin. Und ich glaube, das ist wirklich der alte Trick, wenn man, also ich spreche jetzt nur für die, die jetzt nicht so viel investieren wollen. Ja, es gibt ja ganz viele, die das mit großer Liebe und Leidenschaft alles pflegen. Und da bin ich total neidisch drauf. Ich kann das überhaupt nicht. Aber für die, die sagen, ey, ich will, dass das einfach von sich aus funktioniert, da empfehle ich wirklich winterharte mediterrane Kräuter. Weil die blühen alle zauberhaft, die sind fast alle bienenrelevant. Die brauchen nicht viel. Und wenn man die mal hardcore vergisst oder so oder nur mal einmal ordentlich gießt und dann eine Woche weg ist, interessiert die nicht. Interessiert die einfach nicht. Das ist einfach super. Und da möchte ich Basilikum gern ausnehmen, weil man vergisst immer, dass das eigentlich tropisch ist und man zählt das immer mit in die Reihe und dann, wenn man das aber vergisst, ist gar nicht gut. Also das funktioniert.
Der hat ja auch ein bisschen andere Bodenansprüche, ne?
Also der total.
Und da kann ich dann auch empfehlen, da ist dann auch auf jeden Fall entscheidend, dass man auch die richtige Erde hat. Also dass man jetzt nicht die ultra fetteste Blumenerde nimmt für die Kräuter, sondern tatsächlich eine torffreie Blumenerde nimmt und da noch ein bisschen Kies oder Sand drunter mischt. So haben wir das bei uns auf dem Balkon nämlich auch gemacht und das funktioniert wunderbar. Wichtig ist, dass das Wasser halt gut abfließen kann, also dass man dafür eine Drainage sorgt, dass sich das ganze Wasser da nicht staut, weil das mögen die Kräuter überhaupt nicht, aber ansonsten funktioniert das wunderbar auf dem Balkon.
Und was ich auch nochmal gerne mitgeben würde, wenn man jetzt doch ein bisschen fettere Erde nimmt, ist auch nicht schlimm, weil es wird ja immer weniger jedes Jahr, wenn man nichts tut, so wie ich. Ich habe jetzt einen neuen Trick übrigens, will ich dir nochmal erzählen, mache ich im Frühjahr. Ich musste so lachen, ich musste an diesen Trend denken, no dick, nicht umgraben und so. Ne?
Ja.
Da bin ich losgezogen und habe so ein Stäbchen Sushi-Stäbchen habe ich genommen und habe sozusagen im Frühling ganz tief in die Töpfe gestochen. Die waren wirklich ein einziger, verwobener, wurzeliger, ignorierter Ball. Aber ich sag dir was, Tobi, ich habe da immer mal so ein bisschen ja ihre eigenen Pflanzenreste dran geröselt und was ich so gefunden habe und mal so ein bisschen drin rumgestochert. Ja. Und schon hatten die wieder ihren zweiten Frühling dieses Jahr.
Was ich auch lustig finde, das haben wir auch mal auf dem Balkon ausprobiert, dass man den Topf einfach mal wirklich ignoriert und lässt da wachsen, was halt so anfliegt. Und das ist auch mal mehr, als man denkt. Und so nach ein, zwei Jahren, dann haben wir die Erde einfach genommen und den ganzen, also die Erde drin gelassen, aber einfach umgedreht. Also wir haben den ganzen Wurzel, Filz, Ballen einfach umgedreht und im nächsten Jahr waren irgendwelche anderen Pflanzen da. Also das ist auch, wenn wir schon beim Experimentieren sind, was wir ja auch sehr gerne machen, einfach mal einen Kübel mit irgendeiner Erde füllen und einfach mal abwarten, was da passiert. Das ist auch mega spannend. Und die Pflanzen, die sich da dann einfinden, die sind dann auch wirklich hart im Nehmen.
Du, da ist mir auch noch was anderes eingefallen. Ich will auch mal noch eine Folge machen mit dir und zwar zum Thema, Pflanzen, die ich nie gepflanzt habe, die aber sich als ganz normale offizielle Staude in meinem Garten etabliert haben. Weißt du? Ja. Es gibt doch so Sachen, die man nie gekauft hat. Man hat die dann irgendwann mal bestimmt und dann hat man die aber so behandelt, als wäre das was ganz was Tolles und deswegen sind die da jetzt schon immer, aber man ist gar nicht dafür verantwortlich gewesen. Ich finde das super. Ich mag Pflanzen, die man nicht bewusst irgendwo hingetan hat und die dann dort kommen. Da können wir eine ganz eigene Folge mal zu machen.
Wenn die sich den Platz selber ausgesucht haben, dann weiß man schon, ja, das ist der richtige Standort, den hätten wir gar nicht finden können wahrscheinlich.
Standort ist ja sowieso das Thema, finde ich, wo ich immer richtig reinhaue und wo einfach auch bei mir einiges schon ums Leben gekommen ist. Also ich weiß noch, nach deinem Supertipp mit der Knäuel-Glockenblume, heißt die so?
Ja.
Habe ich mir die besorgt und so, ja, die war direkt tot. Also ich habe die, gut, vielleicht habe ich sie auch nicht gut gegossen, aber ich habe mir so ein, ich habe mir hier auf der EGA war das, glaube ich, habe ich mir das besorgt. Und war ganz stolz und ganz beglückt, dass ich jetzt sowas habe und das ist einfach nicht wiedergekommen. Also die sind ja sowieso nur zweijährig, ne? Die haben ja Blattrosette und im nächsten Jahr blühen die. Ist das nicht so bei denen?
Genau, bei den Glockenblumen gibt es unterschiedliche, aber die funktionieren auch super, weil die wandern auch bei uns durch den Garten, wenn man da einmal Saatgut irgendwo hinwirft und irgendeiner wird schon durchkommen.
Hm. Ja gut, mit Saatgut muss ich vielleicht probieren. Ich habe Saat gesetzt und naja, und da ist ja eben immer wieder das Problem, dass ich die nicht gieße. So, aber jetzt wollen wir wieder zurück zum Urlaubsthema kommen. Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel gemacht. Und zwar habe ich da aufgeschrieben, und du hast es eigentlich am Anfang schon angesprochen, das fand ich so ein bisschen frech, dass du im Prinzip mein Thema hier schon einmal reingegeben hast.
Ja, das tut mir leid, aber wir gehen ja einfach immer so in die Folge rein. Ich kann ja auch nicht wissen, was du dann noch sagen möchtest, weil wir wollen uns ja nicht so, weißt du? Ne? Das soll ja auch alles spontan kommen. Ansonsten musst du mir eine Tobi, bitte nicht drüber sprechen, am Anfang Liste schicken, damit ich das weiß.
Auf gar keinen Fall.
Dann rede ich so drumrum.
Na, ich kann dich ja dann gar nicht mehr ärgern, wenn ich das so mache. Also pass auf.
Ach so. So, jetzt bin ich gespannt.
Warum wegfahren, ja? Also der Garten als Ferienort und du bist ja damit gleich eingestiegen und hast gesagt, ja, und ich genieße eigentlich meinen Garten auch selbst so als Ferienort. Und da wollte ich noch ein bisschen drüber philosophieren, weil tatsächlich hat mir der Garten so als Hort des Seins, mal abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht entspannen kann, dass ich ständig irgendwas schneiden muss, irgendwas buddeln muss und einfach nicht ruhig sitzen kann, aber das ist ein anderes Thema, hat der mir schon sehr viel gegeben jetzt in den letzten heißen Tagen. Ich habe mir nämlich unter die Quitte, habe ich mir so ein schönes aufblasbares Bassin gestellt.
Ein Pool.
Ein Planschbecken,
so, das finde ich, Planschbecken, damit kann ich
was anfangen. Ich habe mir ein Planschbecken dahingestellt und zwar so eins, wo ich als erwachsene Frau drin sitzen kann mit ausgestreckten Beinen und mich so ein bisschen gegen die Lehne lümmeln kann, ja?
Ah ja.
Und da habe ich drin gesessen bei diesen Temperaturen sozusagen im Baumschatten der Quitte und da muss ich dir sagen, also so ein Baum ist einfach eine Klimaanlage und das noch in dem Planschbecken. Das ist der Hammer, oder? Wie erlebst du das?
Also ein Planschbecken haben wir jetzt nicht, aber wir haben tatsächlich auch zwei ältere Obstbäume bei uns im Garten stehen. Und das ist dann unser bevorzugter Platz, wenn wir dann bei der Hitze auch mal sitzen, weil wir ja auch ständig durch den Garten rennen und irgendwas zuppeln, irgendwas schneiden, irgendwas, keine Ahnung, beobachten. Wenn wir dann aber mal sitzen, dann ist dieser Platz unter den Bäumen auch unser Favorit. Und unter Bäumen sitzen ist anders als unter einem Dach sitzen. Das ist irgendwie, das ist was anderes.
Also ich bin ja zum Beispiel auch so ein Typ, ich kann eigentlich ganz gut auch Kontrolle abgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Thema ist, warum du deinen Garten nicht so gerne im Urlaub allein lässt. Du musst ja sozusagen, du kannst das jetzt nicht mehr überblicken, was dort passiert in der Zeit. Wie gehst du damit um? Kannst du das gut aushalten?
Nee, das ist das, was ich vorhin schon meinte, diese Angst, was zu verpassen im Garten. Das ist tatsächlich ein relevantes Problem. Und wenn man dann zum Beispiel weggehen würde und merkt, ah, diese eine Pflanze fängt jetzt an zu blühen und ich komme wieder und sie ist verblüht und ich war während der Blüte nicht da, das ärgert mich.
Ich glaube, man könnte sich da auch so ein bisschen üben im Loslassen. Ich finde ja, dass der Garten einem viel zeigt. Ich finde, der zeigt einem viel über, was muss ich machen, damit die Pflanze wächst, hinaus. Nämlich zum Beispiel zum Thema Gelassenheit. Das ist ja auch was mir gar nicht innewohnt. Ich bin kein gelassener Mensch. Bist du gelassen? Würdest du dich als gelassen
fühlen? Ja, ich bin relativ gelassen, ja. Doch, würde ich sagen. Doch.
Ja, würde ich auch. und es hat mal jemand zu mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war irgendwie so eine ältere Dame aus dem Gartenverein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber die hat mal gesagt, dass jedes Jahr irgendwie alles so seine Zeit hat. Also meinetwegen, jetzt gibt es halt nur Äpfel oder nur Pfirsiche oder jetzt hat man irgendwie besonders viele Heidelbeeren oder sowas. Und oder es gibt gerade sehr, sehr, sehr viele Kirschen und im Jahr drauf halt nicht. Und immer so dieses, Mensch, warum habe ich keine Kirschen? Und die hat dann immer gesagt, naja, das gibt es nicht jedes Jahr. Stellen Sie sich mal vor, man hätte jetzt jedes Jahr alles gleichzeitig. Dann hätten sie ja Unmengen Sachen zu verarbeiten und da denke ich oft dran und das gibt mir so dann so eine Ruhe, weil ich mir so sage, stimmt, ich war jetzt schon vollkommen überfordert mit meiner Kirschernte, was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn ich jetzt noch übelst Erdbeeren gehabt hätte, ne? Oder andersrum. Also es ist immer, man hat das Gefühl, es gibt irgendwie so eins und dafür kann man dann so dankbar sein und sich freuen und vielleicht sich nicht so verbeißen in das, was nicht wird, weil ich finde, dass man neigt dann schnell dazu, ach Mensch, jetzt haben das die Schnecken geholt, ach jetzt ist das irgendwie kaputt gegangen und das ist jetzt blöd dieses Jahr. Also da versuche ich komplett davon wegzukommen und eher so eine Einstellung zu haben, das sollte dieses Jahr einfach nicht sein. Das war
und nächstes Jahr wird es dann dafür umso besser wahrscheinlich.
Genau.
Ja, das finde ich schön gesagt. Das hat deine Gartennachbarin schön gesagt.
Genau. Und da fällt mir noch ein was ein, nämlich wir hatten doch die Tipps gegeben und da hatte ich zum Beispiel gesagt, dass ich immer meinen Kürbis auf den Kompost pflanze. Und da habe ich unheimlich viele Kommentare bekommen. Ja, dass dann ja die Schnecken kommen und na toll, da freuen sich ja die Schnecken und die Schnecken. Und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht, aber so ist es zum Beispiel dieses Jahr gar nicht. Also mein Kürbis sah noch nie so gut aus auf dem Kompost. Der ist wirklich innerhalb von kürzester Zeit ist der irgendwie 3 Meter groß geworden. Alles hängt voller Kürbisse. Und ja, klar gab es Jahre, da haben die Schnecken den komplett ruiniert und der ist überhaupt niemals aus seiner Mini-Pflanzenphase rausgekommen. Aber dieses Jahr eben nicht. Und ich meine, das ist doch nicht schlimm, das wieder zu probieren, weil kein Jahr ist ja wie das andere.
Nein, das sehe ich auch so. Und das ist ja auch genauso spannend, dann zu gucken, was funktioniert und wie funktioniert es. Das gehört ja zum Garten auch dazu. Das ist ja keine Maschine, sondern das ist ja unser Lebensraum, ne? Also unser Gartenlebensraum.
Ja, genau, wo wir uns auch ein bisschen ausprobieren, stimmt's?
Selbstverständlich.
Also Tobi, wie können wir denn das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Also ich glaube, dass vielleicht dieses viel hilft viel gar nicht so gut ist. Ich glaube, wir können uns selbst allen sagen und allen, die mit uns fühlen, wenn man seinen Garten ungern alleine lässt, der Garten kommt eigentlich ganz gut zurecht, oder?
Man kriegt es nur selber nicht mit sich geregelt, dass man da jetzt vielleicht was verpasst. Aber tatsächlich, ja, so ein Garten, der kann schon eine Menge ab.
Genau, und der Balkon übrigens auch. Also ich spreche da absolut aus Erfahrung. Was ich vielleicht noch als kleinen Tipp mitgeben würde, auch wenn ich das vorhin nicht erwähnt habe, sind wirklich diese kleinen, gibt so als Vögelchen oder man buddelt einfach einen kleinen Tontopf ein. Das ist wirklich hilfreich in größeren Balkontöpfen. Überhaupt, dass die Töpfe groß sind. Da könnt ihr auch gerne mal in die tolle Folge von Tobi und Horst Mager reinhören. Die haben sich da ganz hübsch drüber unterhalten, wie man einen kleinen Raum eben gut begrünt. Und da war ein wichtiger Tipp, große Töpfe. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe früher auch alles in winzig kleine Töpfe getan, habe mir 80...
Die sind ja sofort durchgetrocknet, ja.
Genau, und je größer der Topf, desto besser. Also es ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man sagt, okay, nächstes Jahr hätte ich gern weniger Stress, dann schnappe ich mir meine 3 Lieblingspflanzen, packe die alle zusammen in den großen Topf. Das kann schon viel, viel ausmachen. Deswegen, ich habe relativ große Töpfe. Und das wäre noch so mein Tipp. Vielleicht auch fürs nächste Jahr, ne? Es muss ja dieses Jahr nicht mehr alles sein. Man kann sich das ja irgendwie nochmal überlegen. Aber vielleicht, dass man so ein bisschen halt überlegt, okay, wie kann ich es mir erleichtern, ohne dass ich aktiv was tun muss.
Genau, ja.
Ja. Gut. Tobi, wo geht's hin?
Urlaubsmäßig? Ja, in den Garten.
Oh.
Ja, tatsächlich ist so dieses Jahr kein großer, langer Urlaub.
Bei mir auch nicht.
Also von daher.
Ja, bei mir geht's mit meiner kleinen Tochter geht's mal kurz an die Schlei, auch nur ein paar Tage. Und da werde ich die ganze Zeit sitzen und bibbern und denken, was ist da los? Wie hat sich's entwickelt? Und werde ganz aufgeregt sein. Übrigens, der erste Gang, das müssen wir noch sagen, der erste Gang nach dem Urlaub, wirklich, der führt manchmal sogar auf direktem Rückweg, je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel ich unterwegs bin, direkt immer in den Garten, immer.
Ja, das kann ich total verstehen. Das kann ich total verstehen.
Dann wünsch mal eine schöne Urlaubszeit mit oder ohne unsere Tipps. Ist uns eigentlich egal, oder Tobi?
Ja, kann man schon gut durchhören, ne? Finde ich auch. Also so, wir sind, glaube ich, gute Urlaubsbegleiter, würde ich sagen.
Ja, vielleicht noch auf der Fahrt, oder?
Ja.
Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder ein paar schöne Themen, uns haben schon einige erreicht, dann schickt die doch einfach an mdr@kompostundkonfetti.de. Wir freuen uns sehr und wir wünschen uns natürlich, dass ihr immer schön während der Autofahrt unseren Podcast durchhört in ARD Sounds.
Jeden Freitag eine neue Folge.
So sieht's aus. Dann Super. Bis zum nächsten Mal. Tobi, war wunderbar.
Ja, es hat wieder viel Spaß gemacht. Ciao.
Mir auch. Tschüss. Und hier haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch.
Und jetzt noch ein Hörtipp. Die Odyssee des Homer. Neu erzählt von Maike Rötzer.
Steuermann, das ist ein Befehl. Steuere das Schiff weg von der schwellenden Welle und direkt auf den Felsen zu. Schlägt das Schiff einen anderen Kurs ein, sind wir verloren.
Maike Rötzer befragt Homers Epos kritisch. Was sind die Perspektiven der Frauen? Die von Penelope, Eurykleia, Athene Nausikaa, Kalypso.
Penelopes Augen sind schmale Schlitze. Krieg ist nicht vorbei, wenn er vorbei ist. Soll sie Distanz wahren, ihn erst befragen? Oder auf ihn zugehen, sein Gesicht küssen, seine Hand in ihrer halten?
Die Odyssee des Homer, erzählt von Maike Rötzer. Hört rein in ARD Sounds.